und weinte weiter. Warum weinst du? Krishna drehte sich weg und sagte, nichts, Mutter. Warum weinst du? Krishna sagte, die sagen, ich sei nicht euer Sohn, es geht genetisch nicht. Du wirst Krishna das nicht gesagt haben, Krishna wird gesagt haben, wenn sie sagen, die Hauttönungen sind anders. Und Mutter Yashoda sagte, nein, du bist unser Sohn. Aber warum bin ich dann schwarz und ihr seid hell? Fragte Krishna. Und sagte Mutter Yashoda, so die typischen Vrindavan erklären. Du bist in einer schwarzen Nacht geboren worden. Deswegen bist du schwarz. Die erste Kuhmilch, die du bekommen hast, war von einer schwarzen Kuh. Deswegen bist du schwarz. Und die erste Decke, auf die ich dich gelegt habe, war auch schwarz. Das hat sich übertragen. Und Schnauern. Dann wird endlich überzeugt durch diese wunderbaren Argumente. Aber es heißt, der Grund, weswegen Krishna wirklich schwarz ist, weil er sich aufhält in dem Winkel, ja, in dem Augenwinkel seiner Devotee, der hier ist. Den Augenwinkel der Gopi, die hier vier schwarze Augenfrische haben. Weil er immer gespiegelt ist in den Augen, also sein Leben führt in den Augenwinkeln der Gopi, die werden, wenn nach ihnen schauen, ist er nicht Krishna schwarz. Das ist ein Erwachsenesargument. Ein spirituelles Argument. Alles ist. So, ja, er ist der geliebte Sohn Nanda Maharaj. So will er auch bezeichnet werden. Deswegen werden wir an dem Tag nach Krishnas Erscheinen Nandotsava, dass die Feier Nandas haben, der sich freut, dass er Krishna als Sohn hat. Da ist es der Eigenschaft, derjenige, der die Bewohner von Vraja von aller Furcht befreit. Ihr wisst, so oft kamen Dämonen nach dem Darwin und Krishna zu stehlen oder auch zu töten und haben dabei auch die Bewohner von Vrindavan in Angst und Schrecken versetzt. Als zum Beispiel der Agasura-Dämon kam, hatte er eine Form, die so groß war, dass er bis zu den Wolken, also der Schwanz von Agasura die Wolken aufpeitschte und hat mit seinen Hufen in der Erde gegraben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen wilden Stier konfrontiert habe. Das ist ein durchaus markerschütterndes Erlebnis. Und Agasura kam also so in das Dorf von Vrindavan herein, indem er die Erde aufwühlte mit seinen Hufen und seinen Hörnern, so von Krishna. Es war so furchterregend anzusehen, dass die Frauen von Vrindavan Fehlgeburten erlitten, als er schrie. Und Krishna hat den Agasura genommen und wie ein Feudel, mit dem man Wasser aufwischt, ausgebrungen. Ja. Also kommt ja nie geprüft, das Lied. Dessen Hauttönung einer jungen Monsunwolke gleicht, dessen Gestalt einen jeden bezaubert und der äußerst betörend wirkt, wenn er auf seiner Flöte spielt. Umherschreit. Wir werden das Lied noch manchmal singen und werde ich die anderen Eigenschaften Krishna auch noch durchgehen. Ich merke gerade, wenn wir in dem Tempo gehen, dann wir machen vielleicht nachher noch weiter. Aber jetzt wenden wir uns mit großer Entschlossenheit Krishnas Mitgefühl zu, denn ich persönlich denke, dass es diese eine Eigenschaft ist, die für den Devotee in dieser Welt am wichtigsten ist. Was würdest du von einem Gott halten, Alex, der dich nicht um dein Wohlergehen, um deine Gebete kümmert? Man würde müde werden zu beten und müde werden, ihm zu dienen. Wenn wir aber wissen, dass Krishna Mitgefühl hat mit unserer Situation und uns entgegenkommt, werden wir total begeistert sein. Ein Beispiel, wie Krishna einem anderen Devotee erschienen ist, in einer schwierigen Situation war, ist das Beispiel von Bhima. Bhima lag, als Krishna ihm das erschien, auf seinem Todesbett. Sein Körper war von 64 Feiern durchdrungen, die alle durchgeschlagen waren und ihn auf den Boden gefällt hatten. Er konnte aber nicht auf dem Boden ruhig liegen, weil die Pfeile in ihm steckten. Und so lag er auf einem Bett von Pfeilen, ungefähr so wie ein, wie man es von Papierdarstellung gesehen hat. Nur mit dem Unterschied, dass Bhima durchbohrt war, sein ganzer Körper war durchbohrt. Und Bhima hatte in dieser Situation auf dem Schlachtfeld lange ausgeharrt, weil er sich sehnte nach einer einzigen Person, die mir in dieser Situation beistand. Und diese Person kam an. Es war Krishna, der mit den Pandavas über das Schlachtfeld kam, um Bhima in seiner Sterbestunde zu besuchen. Bhima hatte gegen Krishna gekämpft und auch gegen die Pandavas. Er hatte dem Körper des Herrn Wunden zugefügt in dem Kampf. Aber Krishna erschien. Der ewig transzendentale Herr erschien vor Bhima in der Stunde seines größten Schmerzes, seines größten Leides, als er auf dem Sterbebett war, kurz davor, seinen Körper aufzugeben. Seine sehr rührende Geschichte, als Bhima Krishna sah, konnte er seinen Augen nicht wirklich glauben. Sein Kopf hing herüber. Er sah, wie Arjuna mit Krishna kam und sagte zu Arjuna: Arjuna, mach mir noch ein gutes Kissen, ich will den Herrn sehen. Daraufhin schoss Arjuna Pfeile in den Boden, die so gezielt waren, dass sie dem Kopf eine würdige Ruhestatt bereiteten. So konnte niemand in die Augen des Herrn hineinschauen. Als Krishna, nicht immer Bhishma, Großvater Bhishma, kann ich sagen, Bhishma. Als Großvater Bhishma so da lag, begann Krishna zu ihm zu sprechen. Und er hatte Tränen in seinen Augen. Tränen des Mitgefühls. Es war auch nicht so, dass er einfach nur weinte. Krishna vergaß alles um sich herum, alles, was geschehen war, weil ihm das Mitgefühl zu Bhishma so sehr im Herzen bewegte, dass er sich selbst vergaß. Ja. Und er sprach dann zu Großvater Bhishma Worte des Trostes und Worte der Labsal. Und er bat dann Bhishma am Todesbett sein Wissen, das er angesammelt hatte, mitzuteilen mit der Welt. Bhishma wurde von Krishna so geehrt, dass er an seinem Todesbett seine letzten Unterweisungen sprach zu Yudhishthira, dem zukünftigen Kaiser der Welt, der zu dem damaligen Zeitpunkt, als er in Gegenwart Krishna zu Großvater Bhishma kommt, völlig durcheinander war. Denn die Schlacht von Kurukshetra hatte ihn halt wahnsinnig gemacht vom Mitgefühl gegenüber all den Gefallenen. So Großvater Bhishma sprach mit gezielten Worten die Unterweisung, die ein König hören muss, damit er regieren kann. Unterweisung, die er in Anwesenheit des größten Kenners von Dharma, von Krishna, aussprach. Diese Situation, als Großvater Bhishma seine zelebrierten Unterweisungen zum Herrschen gab, hörte man plötzlich ein fürchterliches Lachen im Hintergrund. Alle drehten sich um und sie sahen die Prinzessin Draupadi, die außer sich vor Verzweiflung lachte. Ah,
Schaut euch diesen Mann an. Großvater Bhishma war da, als ich in der Versammlung zur Zeit des Würfelspiels entkleidet wurde. Wo war da sein Gerechtigkeitssinn? Wo war dort sein Dharma? Und jetzt zu dieser gleiche Mann, der wegschaute, als ich ihn um Hilfe bat. Dieser gleiche Mann spricht in Anwesenheit Krishnas, des Herrn über Dharma. Über Dharma erdreistet er sich zu noch einer dreisteren Tat als diese. Daraufhin sagte Bhishma: O Draupadi, höre mir sehr genau zu. Damals war ich verunreinigt, denn ich habe mich in den Dienst eines unreinen Menschen stellen lassen. Damals war ich der Diener von Duryodhana. Und weil ich ihm gedient habe, habe ich mich gegen Krishna und seine Devotis gewandt. Damals war ich verunreinigt. Aber jetzt ist dieses unreine Blut durch die 64 Pfeile, die in meinem Körper sind, aus mir herausgelaufen. Und jetzt kann ich über Dharma sprechen. Auch in Anwesenheit Krishna. Ich akzeptiere diese 64 Pfeile als die wunderbaren Eigenschaften von Sri Krishna selber, der jetzt erschienen ist und mich geläutert hat. Hare Krishna. Und hör gut zu, ich sage das über Dharma. Wurde er auf diese Weise berichtet. Die Devotis sehen, wie Krishna den Bhishma verziehen hat und wie Krishna nach der Schlacht von Kurukshetra vor Bhishma erschien auf seinem Todesbett, um ihn seinen Darshan zu bringen. Und sie beten zu Krishna: Gepriesen sei das Mitgefühl des Herrn, das so stark war, dass er hilflos dastand, überwältigt von seinem Mitgefühl. Als Krishna sich an Bhishma erinnerte, den Sohn von Ganga, der auf einem Bett aus scharfen Pfeilen dalag, wurde Krishna durch sein eigenes Mitgefühl mit Tränen gebadet, die in seinen zitternden Augen erschienen. Wir werden jetzt gleich nochmal weitersehen, aber ich möchte euch noch einen weiteren Vers vorlesen aus dem Stavamala von Rupa Goswami, den ich mir extra aufgeschrieben habe. Und seht mal, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, den Tenor dieser Sache. Wir alle brauchen das Verständnis Krishnas, sodass er uns trotz unserer Fehler noch weiterhin annimmt. Und wir müssen uns dieses Mitgefühl des Krishnas gewiss sein, sodass wir das Vertrauen haben, dass Krishna auch in unserer Zeit erscheinen kann. Selbst in den Zeiten, wo es wirklich schwierig ist, wie auf dem Sterbebett. Gerade auf dem Sterbebett haben wir keine andere Möglichkeit, als Zuflucht zu suchen und dann Zuflucht zu finden bei Lord Krishna. Ein Devotee, der sich an das Mitgefühl von Krishna wendet, betet zu ihm: O Krishna, mein Herz ist voller Verzweiflung. Wenn ich über die schwierigen spirituellen Übungen höre, die die Vergangenheit, die die Heiligen der alten Zeit ausübten, wie Shukadev und Ambarish. Denn was mich betrifft, ich habe ja gar keine Hingabe. Aber wenn ich dann von den Schriften und den Sadhus höre, dass die Wellen deines Mitgefühls zu jedem kommen, ob es Brahma der Weltenschöpfer ist oder die niedrigste und gefallenste Kreatur. Wenn ich also höre, dass du mitfühlend bist, dann entstehen in meinem Herzen Tropfen von nektarhafter Hoffnung. Und diese Tropfen kühlen mein Herz und besänftigen mich. Dies sind Eigenschaften, über die wir als Devotis meditieren können
und auf Eigenschaften, die wir in unserem eigenen spirituellen Leben erstreben und annehmen.
Der Grund, warum wir jetzt plötzlich ganz begeistert über Srimati Radharani und Vrindavan und Jana Sundar singen, ist, weil es noch ein geheimnisvollen kleinen Hinweis gibt für all diejenigen, die das Mitgefühl von Sri Krishna allein möchten. Und es ist so. Das heißt, wenn Frau Kassel beschreibt, dass man, wenn man zu Krishna kommen will, unbedingt den Weg wissen muss. Sri Krishna ist das Eigentum seiner reinen Devotees. Und als solches können nur die Devotees Krishna an einen anderen Devotee weitergeben. Krishna kann niemals direkt erlangt werden. Das ist gerade nice, dass ihr da laut wollt und im Wissfeld. Ein reiner Devotee wendet sich nie direkt an Krishna, sondern versucht vielmehr den Diener von einem Menschen zu finden, den Diener von den Dienern des Herrn zu finden. Und so wird der Herr Erfolg, und nur dann kann der Devotee den Geschmack der Tulasi-Blätter kosten, die auf Krishnas Lotusfüßen ruhen. In Vrindavan beten alle reinen Devotees um die Barmherzigkeit von Srimati Radharani, der Freudenenergie des Herrn Sri Krishna. Srimati Radharani ist das weichherzige, weibliche Gegenstück des höchsten Ganzen und ähnelt in der Perfektion der weltlichen weiblichen Natur. Deswegen ist die Barmherzigkeit Radharanis sehr schnell zu erreichen für den ernsthaften Devotee. Und wenn Srimati Radharani einmal einen solchen Devotee an Krishna weiterempfiehlt, dann akzeptiert der Herr sofort, ohne Verzug, den Devotee in seiner engen Gemeinschaft. Jetzt, Devotees, die von diesem Gefühl, von diesem Geheimnis wissen, wenden sich also nicht direkt an Krishna, sondern an Srimati Radharani, Krishnas liebsten Devotee, um sozusagen eine Art, ihr könntet sagen, Weiterempfehlung durch Radharani zu bekommen. Srila Prabhupada hat das im Nektar der Hingabe einmal so ausgedrückt. Statt direkt Krishna die Ehrerbietung darzubringen, bringen die Devotees ihre Ehrerbietung der mitfühlenden Seite von Krishna dar, der mitfühlenden Natur. Weil Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ist es sehr schwierig, sich direkt an ihn zu wenden. Doch die Devotees nutzen seine mitfühlende Natur, die durch Srimati Radharani repräsentiert wird, und beten deswegen immer zu Radharani um Krishnas Mitgefühl. Jetzt, Srimati Radharani hat also diese weiche Seite, sagt Prabhupada, hat die uns auch unsere Fehler sehr leicht verzeihen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon wisst, in der weltlichen Psychologie wird die Frau immer als etwas barmherziger angesehen als der Mann. Also ich habe zumindest von meiner Mutter die Erfahrung gemacht. Das Herz der Mutter konnte ich als Kind immer erweichen, bei meinem Vater war das nicht so einfach. Und deswegen ist man immer bei besonders schwierigen Angelegenheiten durch die Mutter gegangen. So ist es auch in einem spirituellen Sinne, dass sich der Devotee wirklich an Srimati Radharani wendet, um das Mitgefühl des Herrn, was in Radharani deponiert ist, zu bekommen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel hierfür, was ich bestimmt an einigen Vorlesungen schon erläutert habe, aber es bringt mich, dieses Beispiel hier in diesem vertrauten Kreise zu erwähnen. Es gab einmal einen weiblichen Jackal. Dieser Jackal ist nach lang Ehrreisen an einen See gekommen, und der vor dem Radhakunti, Chivakori nennt man diesen See. Und dort gelang es der durstigen Jackalsfrau und der Schakalen, sich mit dem Wasser zu laben, das sie zum Überleben brauchte. Als sie so trank, kamen die Leute, die Kinder des Dorfes herbei, mit Stöcken und mit Dornen ausgestattet, um auch den Jackal zu erschlagen. Ein Jackal ist in Indien nicht gerne gesehen, weil es schon manchmal vorkommt, dass Schakale Kleinkinder angreifen. Als ich in Indien gelebt habe, letztes Jahr, hatten wir so eine Schakalbande, die immer geheult hat zur Nachtzeit, und man hat sich wirklich überlegt, ob man an denen vorbeigehen sollte oder nicht. So, dieser Schakal wurde von den Kindern in das angegriffen, und es gelangt dem Schakal dann schließlich Zuflucht zu suchen in einem leeren Fuchsloch. Aber dort haben die Kinder nicht Ruhe gegeben, sondern vor das Fuchsloch allerlei Gesträuch getan, um die Schakalen auszuräuchern und sie zu zwingen, das Fuchsloch zu verlassen, und dann sie dann zu erschlagen, wo sie halt blind vor Rauch war. Die Schakalen wusste, das ist das Ende meines Daseins. Und sie heulte ganz laut. So ungefähr. Also das ist das Einzige, was ich gut kann. So. Srimati Radharani, hörte das. Wer weint so herzergreifend in meinem Umkreis? Im Umkreis, wo ich mich aufhalte, im Umkreis von Radhakund. Schickte sofort Lalita, um die Sachlage zu erkundigen. Lalita kam zurück zu Radharani und sagte, es sind nur ein paar Dorfjungen, die eine Schakalin töten wollen. Oh, sagte Radharani, in ihrem großen Mitgefühl, ich kann das nicht tolerieren. Ich muss etwas dagegen machen. Bringt mir diese Schakalin. Ich will sie sehen. Und daraufhin ging Lalita zurück, schickte die Kinder nach Hause. Er nun tötet nicht, gut zueinander. Ja, was ist der gefährliche Schakal? Ist okay, schickt ihn nach Hause. Er geht nach Hause, ich sorge mich darum. Und dann nahm Lalita wieder ihre spirituelle Form an und führte die Schakalen, sagt man überhaupt Schakalen, oder den weiblichen Schakal, wird man wahrscheinlich sagen. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich bleibe aber Schakalen. Sie führte also die Schakalen zu Srimati Radharani. Srimati Radharani sah diese Schakalen abgerissen, mit tränenblinden Augen, ausgeräuchert, verzweifelt, ein bisschen hinkend. Und die Schakalen heulte laut um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. In der Schakalsprache hörte sich ungefähr so an. Srimati Radharani war so mitfühlend, dass sie ihre Lotusblume, die niemals verwelkt, nahm und mit der Lotusblume den Kopf der Schakalen berührte, durch die Berührung die Schakalen sofort ihren Schakalkörper erfolgreich aufgegeben und ist in die ewige spirituelle Welt zurückgegangen. Aber in ihrer spirituellen Form, die ihr durch Srimati Radharanis Barmherzigkeit vermittelt worden war. Es gibt einen Schloka im Kultivala Nilamoni, der über die mitleidsvolle Natur von Radharani folgendes sah. Einmal sah Radharani ein Kälbchen, was beim Grasen einen vertrockneten Grashalm genommen hatte und beim Kauen hatte dieser Grashalm sich durch die Oberlippe geboren und gebohrt. Sie meinte, Radharani erschien sofort in ihrer spirituellen Form, nahm das, den Dorn aus dem weinenden Kälbchen heraus und schmierte Kumkum darüber. Jiva Goswami zitiert das, um die mitleidsvolle Natur Radharanis, die also Mitgefühl hat, selbst mit einem Kalb zu zitieren. Und er macht aber auch noch einen besonderen Punkt dazu. Radharani erscheint nicht bei jedem Kalb. Sie erschien bei diesem Kalb, weil dieses Kalb ein Kalb war von der Lieblingskuh von Krishna. So, wenn Radharani sieht, dass jemand verbunden ist mit Krishna, eine Beziehung zu Krishna hat, dann wird Radharanis Barmherzigkeit ganz besonders erweckt. Ohne eine Beziehung zu Krishna zu haben, wird es sehr schwierig für einen Menschen sein, die Barmherzigkeit Radharanis zu bekommen. Prabhupada hatte einmal über Radharanis Barmherzigkeit so gesprochen: Mit Nachdruck sage ich euch, o Brüder, ihr werdet euer Glück im Leben nur dann vom höchsten Herrn Shri Krishna erlangen, wenn Srimati Radharani mit euch zufrieden werde. Wenn ein Devotee sich an Krishna oder an Radharani wendet, um das Mitgefühl des Herrn oder das Mitgefühl von Radharani zu entwickeln, ist es sehr wichtig, dass der Devotee selber auch ein bisschen Mitgefühl entwickelt für das Leid anderer. Mitgefühl weicht das falsche Ego in uns auf. Ohne Mitgefühl zu zeigen, kann es sehr oft so sein, dass wir auf unserem spirituellen Weg unter der sogenannten Herzverhärtung leiden. Das Herz kann sehr oft hart werden, wenn man spirituelles Leben ausführt mit dem einzigen Ziel, selber Fortschritte zu machen, dass es einem selber besser geht, dass man selber klarkommt und die Erscheinungsweisen von Unwissenheit und Leidenschaft überwinden. Da kann so sehr leicht eine Art spirituell motivierter Egoismus zum Vorschein kommen. Und sehr oft sieht man in spirituellen Kreisen Menschen, die nicht ausreichend weich im Herzen geworden sind, weil sie eben kein Mitgefühl entwickelt haben, sondern sich nur um ihr eigenes Leben und ihren eigenen Fortschritt Gedanken gemacht haben. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte oder Illustration in diesem Zusammenhang von einem Menschen, der in den Himalayas, in den Eishöhlen meditierte. Nach 10 Jahren der Meditation oder so spürte er, dass er noch keinen nennbaren Fortschritt gemacht hatte und dachte bei sich, es hat alles ganz wirklich der Haushälter. Ich gehe nach in mein Dorf zurück und führe ein ganz normales Leben. Dieses Yogi-Leben gibt keinen Sinn. Auf dem Weg nach unten ins Dorf kam er an einer Maus vorbei, die weinend vor ihrem Loch stand. Das Loch war nämlich durch einen vom Berg herunterrollenden Felsbrocken versperrt und so konnte sie nicht in ihre Apartment zurück. Schaute sich weiter diese Maus an, die dann irgendwann mal nicht mehr einfach nur lamentierte, sondern anfing, den Felsbrocken mit ihren Schneidezähnen abzutragen. Oh ja, wie ist der Mann? Die hat ja entschlossen, das wird bestimmt ein paar Jahre dauern, bis sie durch ist. Wenn ich schon nach ein paar Jahren aufgebe beim Meditieren und diese Maus bereit ist, Jahre für so ein Unterfangen zu opfern, um in so ein Loch hineinzukommen, Ich will aus dem Loch heraus, im Loch der materiellen Welt. Dann muss ich viel sagen, ich habe noch viel von der Maus an Geduld zu lernen. Und so ging er zurück in sein Hochsitzer in Malaya, um weiter zu meditieren. Aber selbst nach einiger Zeit spürte er noch keinen Fortschritt und dachte bei sich, okay, ich gehe wieder in mein Dorf zurück. Er kam dann auch nach langer Reise zur Abenddämmerung in sein Dorf. Die Leute waren schon in den Häusern, weil sie sich für die Nacht vorbereiteten. Nur unser Mann ging über die Straße und sah dort auf der Straße einen Hund liegen, der wohl am Morgen angefallen wurde. Jedenfalls hatte er eine schwere eitrige Wunden um seine Augen herum, war ein Eiterin und ihm ging es überhaupt nicht gut, er war im Schlafen. Da fühlte der Mann plötzlich ein noch nie gefühltes Gefühl in seinem Herzen, das Gefühl von Mitgefühl. Und er ging zum Fluss, nahm eine Schüssel heraus mit Wasser, also nahm seine Trinkschüssel, füllte sie mit Wasser und brachte sie zu dem Hund, der das Wasser begierig aufleckte. Ein zweites Mal. Und als er ein drittes Mal hinkam, mit der vollen Trinkwasserschüssel, sah er, dass an der Stelle, wo der Hund gelegen hatte, ein Heiliger stand und sagte, jetzt werden deine spirituellen Übungen Früchte tragen. Denn du hast dein falsches, dein selbstbestimmtes Ego aufgegeben, wo es dir nur um dich selber ging. Geh jetzt in die Himalayas zurück, chante weiter und du wirst den Herrn des Herzens beibringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im spirituellen Leben. Eigensüchtig und eigensinnig zu sein, das ist niemals gut. Mitgefühl mit anderen zu haben, erreicht das falsche Ego im Herzen, sodass wir dann erst in der Lage sind, die Barmherzigkeit des Herrn zu erlangen. Lasst uns deswegen von dem Mitgefühl Krishnas lernen, auch was er uns gegenüber bringt, uns gegenüber in einer schwierigen Lebenssituation oder selbst zur Sterbestunde, wenn Krishna erscheint vor dem sterbenden Devotee. Lasst uns dies bisschen Mitgefühl auch den bedingten Seelen zeigen. Dann werden wir schneller uns dafür qualifizieren, dass Krishna uns aufnimmt und seine warme Umarmung. Nicht eine warme Umarmung, das wollen wir als Gelegenheit. Hare Krishna. Ja, heute war die Vorlesung über das Mitgefühl von Krishna. Wir werden jetzt gleich Krishna auf dem Altar begrüßen. Wir machen es so, dass wir nach der Arati-Zeremonie, die ist so um, die fängt jetzt an, die Abendvorlesung haben, dies über eine weitere Eigenschaft von Krishna. Man kann so viel über nur eine Eigenschaft von Krishna sprechen. Das ist sehr nice. Vielen Dank, dass ihr alle so geduldig zuhört. Ich werde bestimmt noch mehr in den Fluss des Erzählens reinkommen, als ich bin. Ich muss ein bisschen üben. Also, vielen Dank und Srila Prabhupada ki jai. Sisi Go Nitai ki. Sisi Radha Madan Mohan ki. Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Und das über den Garten. Ja, ich möchte noch ganz kurz am Abend über eine kurze Eigenschaft von Krishna sprechen. Was machst du denn da, Gorahari? Das nennt sich die Verstrickung des... Das kann man nur verbrennen, oder... Also, es ist tatsächlich so, manche Verstrickungen kann man nicht so einzeln auseinanderpolen. Es gibt manche Verstrickungen im Leben, da muss einfach das Feuer des Krishna-Bewusstseins her. Wollen wir mal, ist einer so ein Pool, Fritz, hier? Also, Wer kann gut poolen? Philipp. Vielleicht machst du es aber, dass dich nicht jeder sieht, sonst schaut jeder zu. Ganz am hinten. Nee, nee, die schauen dann alle nur auf, wie du poolst. Ich kenne dich schon. Am besten da hinten. Lebenswerte Eigenschaft von Krishna. Informieren. Diese Eigenschaft heißt Rakta Loka. Das heißt, er ist der Bezauberer der Welt oder in Prabhupada-Sprache, er ist populär. Ich glaube, viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie die Welt bezaubern. Vielleicht Politiker, die beliebt werden möchten. Oder ein Rock'n'Roll-Star wie Elvis Presley, der sich bestimmt gefreut hätte, wenn er die ganze Welt in den Bann gezogen hätte mit dem Twist, den er getanzt hat und so. Aber niemand, auch nicht ein Politiker oder Musiker, kann sich der des gleichen Ruhmes erfreuen wie Sri Krishna. Überall, in allen Teilen des Universums spricht man über ihn, immer über ihn. Gibt es ihn nicht? Ja, der mystische Unbekannte ist er für manche. In den Klöstern und den Ashrams spricht man darüber, über seine Eigenschaften, wie hier. Eigentlich nur über Krishna sprechen. Krishna ist in aller Munde. Selbst die Atheisten, wie sagte Srila Prabhupada einmal, sprechen ja über Krishna. Genauso wie in Indien, da nennt man die Fleischesser nicht Vegetarier. Ne? Wenn man auf dem indischen Flugzeug ist, dann wird man gefragt, Veg or Non-Veg? Also essen Sie vegetarisch oder nicht vegetarisch? Alles orientiert sich nach dem Vegetarischen, weil das da eben von der Kultur her am prominentesten ist. So ist auch Krishna. Auch in den Munden der Atheisten, nicht? Atheisten gegen Theos, gegen den Gott. Aber sie beschäftigen sich damit. Das ist der Standard der Diskussion. Srila Rupa Goswami gibt uns eine Definition, was es davon, was es bedeutet, populär zu sein, also die Welt zu bezaubern. Er sagt, das, worin alle Menschen ihre Liebe investieren können, wird von ihm, oder derjenige, in den alle Menschen ihre Liebe investieren können, wird als der von den Weisen, als der Bezauberer der Welt bezeichnet. Und Srila Prabhupada schreibt das auf seine klare Art und Weise. Jeder Mensch, der oder jede Person, der der Allgemeinheit lieb ist, wird als populär bezeichnet. Krishna ist unglaublich beliebt. Ich glaube, am meisten beliebt in der heutigen Zeit oder in der Menschheit ist der Liebesgott. Der schwarze Michael kann das bestätigen. Der Liebesgott ist in der Lage, alle zu bezaubern auf irgendeine Art und Weise und alle zu verzaubern. Nun, eins wird beschrieben, fragte sich der Liebesgott, ich bin so anziehend, dass jeder, in jeder Stammeskultur, in jeder Situation der Welt, einfach sich nur um Liebe Gedanken macht. Und mal sehen, ob ich nicht diesen Krishna, über den so viele Leute sprechen, unter meine Frucht kriegen kann. Und so forderte er Krishna eines Tages zu einem Wettkampf auf. Wer der Beliebteste ist. Krishna nahm die Herausforderung an und sagte, gut, wenn du mich bezaubern kannst und unter deine Gewalt bekommst, dann ist deine Oberherrschaft ein für alle Mal erwiesen. Aber wie möchtest du mit mir kämpfen, damit du mich besiegen kannst? In einer offenen Schlacht? Oder wenn ich aus einer Festung kämpfe. Der Liebesgott verstand Krishna sofort und sagte, in einer offenen Schlacht.
sicherste und Therapie, die bringe ich alle zum Bersten. Schau dir diese Yogis an, die die Sinne, die die Tore des Körpers sind, verriegeln, fest verriegeln, die einfach meditierend in der im Hochgebirge der Himalayas da sitzen, auf Tigerfällen und so weiter. Diese Yogis habe ich alle im Sturm genommen. Keiner, nicht einmal der machtvollste Yogi, konnte meinen Einfluss Widerstand leisten. Große Yogis habe ich mein zum Weinen gebracht. Die sind hinter einer Frau, die einen Dutt hatte, einen Haardutt hatte, hergelaufen wie hilflose Kriechlinge. Die haben keine Gewalt. Lass uns mal versuchen, wie du außerhalb der Festung gegen mich dastehst. In einer offenen Kampf will ich dich besiegen. Dann komm doch zum Rasa-Tanz, den ich im Herbst ausführe. Im Rasa-Tanz ist es so, dass Shri Krishna mit den wunderschönsten Frauen des Universums, den Gopis, die alle in spirituellen Körpern erscheinen, zur Vollmondzeit tanzt. Die Yuti-Blumen und Chameli-Blumen strömen dabei einen wunderschönen und bezaubernden Duft aus, der schon erreicht, um selbst eine Kobra noch verliebt zu machen. Shri Krishna tanzt dort eben im wunderschönen Wald von Vrindavan zu lieblichen Flötenklängen und zu der Musik, die die Ragas und Raginis selber machen, also die personifizierten Musikmelodien. Im Kreis mit dem Gopi. Dachte Kamadev, wenn du mit den wunderschönsten Frauen des Universums, die dir total ergeben sind, tanzt, dann kann ich das als eine Aufgeschlacht angehen. Da werde ich erscheinen und mit dir tanzen und du wirst sehen, dass du ihren Reizen erfüllst. So, Kamadev hat fünf Pfeile, mit denen er schießt. Ihr werdet sie alle wieder erkennen. Der erste Pfeil, wenn er ins Herz hereindringt, bringt einen zum Erstarren. Boah, fantastisch. Ist dieser Mann oder diese Frau. Der zweite Pfeil setzt einen in Flammen, sodass man ganz entflammt ist. Sagt man sogar in der deutschen Sprache, glaube ich. Der dritte Pfeil, der bringt einen dazu, total in Faszination auszubrechen. Kamadev diesen Feiern, die selbst Yogis von ihrer hohen Leiter der Entsagung heruntergeschossen haben, und zielte sie auf Krishna. Und er sah Krishna, wie er im Rasa-Tanz tanzte. Die Schweißperlen des Tanzes standen auf seiner dunklen Stirn wie Perlen. Die Gopis sangen ganz süße Melodien. Ihre Haare waren in Unordnung geraten und ihre Kleider auch, während sie tanzten. Und dann sah er es mit eigenen Augen. Krishna erweiterte sich in so viele Formen, wie Gopis da waren. Und tanzte mit jeder Einzelnen, indem er mal sich von ihnen trennte, mal seine Hand um ihre Taille nahm, mal seine Hand um die Schultern. Und die tanzten und tanzten. Aber als Krishna die Schönheit, als der Liebesgott gerade losschießen wollte, sodass sich die Gopis oder die Krishna oder Krishna, besonders Krishna, erotisch in die Gopis verliebte, da merkte er, dass er hier nichts ausrichten könnte. Denn er selber fiel völlig verliebt, weil er diese Szene sah, diese göttliche Szene, den Tanz Gottes da. Er zu Boden nieder und musste sich erstmal am nächsten Morgen erholen von der Ohnmacht, so tief war sie. Das wird immer wieder gesagt, dass selbst der Liebesgott, der ja nun wirklich anziehend auf alle Teile der Welt ist, wie ihr inzwischen bestimmt herausgefunden habt, entweder durch detaillierte Beobachtung oder durch eigene Erfahrung, dass selbst der Liebesgott vor Krishnas Schönheit kapitulieren muss und nichts mehr dazu sagen kann, aus seiner Ohnmacht zu fallen. Haribo. Srila Prabhupada sagt uns also, Krishna ist
der Menschheit im Allgemeinen am liebsten, weil er einfach die bezaubertsten Eigenschaften hat. Es gibt hier einen Vers, der aus dem Srimad Bhagavatam entnommen ist, der mal ein bisschen die Situation der Menschen aus Dwaraka, der Devotis aus Dwaraka beschreibt. Krishna lebte ja in Dwaraka, er hatte seine 16.108 Paläste dort, in denen er gleichzeitig gegenwärtig war. Ich bin jetzt also hochinteressiert darüber, wer denn Krishna Lita. War manchmal lange abwesend. Zum Beispiel, als er in Kurukshetra war, hielt er sich 18 Tage in Kurukshetra auf. Und danach konnten die Pandavas ihn nicht wegziehen lassen. Und er blieb noch lange in Hastinapur. So nach etwa einem Monat kehrte er nach Dwaraka zurück. Dwaraka war nicht mehr das blühende Dwaraka, wo die Musikbands von morgens bis abends an jeder Straßenecke spielten, mit irischen Melodien, mit Elefanten, mit Prozession, Babys trugen. Dwaraka war wie ausgestorben, denn die Leute von Dwaraka, die Krishna über alles liebten, fühlten sich in Abwesenheit Krishnas wie Pflanzen, die keine Sonne mehr sehen. So, als Krishna dann doch nach einiger Zeit vor den Toren von Dwaraka stand, blies er in sein zelebriertes Muschelhorn. Und als die Leute in Dwaraka den Klang der Muschelhorns hörten, da erhoben sie sich wie Tote, die belebt, wiederbelebt wurden von ihren Betten und eilten auf Krishna zu und sprachen dann Krishna mit diesen Worten an. O lotusäugiger Herr, wenn immer du fortgehst nach Mathura, Vrindavan oder Hastinapur, um dort deine Freunde und Verwandten zu treffen, erscheint uns jeder einzelne Augenblick, wo du abwesend bist, wie 1 Million von Jahren so lang. O Unfehlbare, zu dieser Zeit werden unsere Augen völlig nutzlos, als würde es ihm an der Sonne mangeln. Und jetzt die Sonne zum Beispiel aus ist, das ist keine richtige Sonne, die Imitationssonne, dann werden meine Augen nutzlos. Ich könnte euch also nicht mehr sagen, wie das hier weitergeht in meiner Vorlesung. Ich müsste mich dann wirklich nur auf meine Erinnerung stützen. Erst wenn Licht da ist, werden die Augen nutzlos. Und ich kann sagen, Prabhupada kommentiert: Die Devotis des Herrn können alles in der richtigen Perspektive sehen, aufgrund des Lichtes, das von Krishna kommt. Deswegen ist es notwendig, dass wir immer im Lichte Krishnas stehen. Sodass wir ganz deutlich uns selber erkennen können und auch den Herrn zusammen mit seinen verschiedenen Energien. Genauso wie wir nicht sehen können in der Abwesenheit der Sonne, so können wir auch nicht sehen, nicht einmal uns selber, ohne die Anwesenheit des Herrn in unserem Leben. Seht ihr diesen tiefen philosophischen Gehalt, die ich sage? Wir brauchen das Licht Krishnas in unserem Leben und auf unserem Wegen, um eigentlich uns selber zu erkennen, unsere Bedürfnisse zu sehen und auch um andere zu sehen. Es wird dunkel im Leben, wenn die Krishna-Sonne ausgeht und wir wirklich nicht die Gegenwart Gottes mehr spüren können. Auch in unserem spirituellen Leben als Hare Krishna-Leute sollten wir nicht denken, oh, ich bin Mitglied
diese Institution, da ist ja inzwischen niemand mehr so super stolz drauf. Also, wollen wir es mal so sagen, ich bin Mitglied der Devotees, ich bin unter den Devotees. Wir müssen tatsächlich die Anwesenheit Krishnas in unserem Herzen spüren, um richtig zu sein. Ist das nicht ein schöner Punkt, die Schafe? Das ist ganz wichtig, sonst können wir nicht mal uns selber sehen. Und nicht sehen, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind. So, die Bewohner von Dwaraka sagten zu Lord Krishna, als Krishna von Hastinapur zurückkehrte und sie mit seinem Muschelhorn aus ihrem todesähnlichen Schlaf erweckte. Und, oh, unfehlbarer, in deiner Abwesenheit werden unsere Augen so nutzlos, als würden sie mit der Sonne entbehren. Nun, Krishna, sieht man also, ist sehr beliebt in seiner in der Stadt Dwaraka. Aber Krishna ist im ganzen Universum beliebt. Es gibt eine total interessante Begegnung mit diesem Thema. In der Opferarena Kamsas. Das ist übrigens ein ganz, ganz interessantes Thema, Krishnas Erscheinen zu studieren. Ihr wisst, Krishna ist in einer dunklen Nacht erschienen, im Gefängnis seiner Eltern, die durch den Tyrann, also in dem Gefängnis, in dem seine Eltern eingesperrt waren, welche unter dem Tyrann Kamsa zu leiden hatten. Krishna ist nicht in eitel Sonnenschein und Glanz erschienen. Krishna ist in bitterster Not erschienen und hat dort seine göttlichen Spiele angefangen zu offenbaren. Ich finde das sehr kennzeichnend und sehr nice. So, dieser Kamsa hatte gehört, dass Krishna ihn am, wie soll ich mich ausdrücken, dass Krishna erschienen war, um ihn zu beseitigen, und hatte eine unglaubliche Angst. In den letzten Tagen oder Monaten, in den letzten Monaten Kamsas, war der so von Krishna besessen, dass er also fast schon an den Fall der Krishna-Verrücktheit gelangt. Also er hatte zum Beispiel, wenn seine Frau, wenn eine seiner Frauen kam und ihm ein Glas mit Limonade oder was trinkt man da, Mangosaft anbot, ne, dann er saß grübelnd da auf dem Sofa und seine Frau kam dann herbei und als Kamsa nur das Rauschen ihrer Gewänder hörte, so macht glaube ich ein Dari, wenn man geht, da kommt was und schrie auf und seine Frau fiel in den Mangosaft auf den Boden. Was ist denn los mit dir, Liebling? Ich habe gedacht, als ich das Rauschen deiner Kleidung hörte, Krishna mit seinem Dhoti ist gekommen, um mich zu holen. Wenn Kamsa nur ein Glas Wasser trank und dabei das Glitzern der Wasseroberfläche sah, fiel ihm das Wasser vor Schreck aus der Hand, denn er dachte, oh nein, das ist Krishnas Krone. Krishna ist gekommen mit seiner funkelnden Krone, um mich zu töten. Irgendwann dachte er sich, das ist verrückt, ich werde hier total verrückt, ich muss jetzt was machen. Also wenn Krishna kommt, um mich zu töten, dann werde ich den natürlich vorgreifen und werde Krishna töten. Und so baute er eine riesen Arena und lud Krishna ein, dort seine Künste im Ringkampf zu zeigen. Als Gegner für Krishna tat er diese Ringer Chanura und Mustika auswählen, die alleine 10.000 Leuten kämpfen konnten und die einfach gefürchtete Killer waren. Die setzte er ein, um mit Krishna zu kämpfen und in jeden Knochen im Leib zu zerbrechen. Und damit also alles sicher ging und Krishna in keinem Fall diesem Arrangement entging, postierte er einen tödlichen Elefanten am Eingang der Arena, der Ringkampf-Arena.
So, bevor der Ringkampf losging, waren einige Kulturdarstellungen in der Arena, da gemacht, Musik, Spiele und dergleichen. Dann wartete man auf Krishna. Plötzlich ging das Tor der Arena auf. Kanzler dachte, das wäre derjenige, der sagen würde, Krishna und Balaram sind getötet von einem massiven Killer-Elefant in ein Eingangstor. Aber stattdessen kamen Krishna und Balaram leichtfüßig in die Arena geschritten. Jeder hatte ein Mr. Stoßzähne von Kubala Yadapida, den Elefanten, so auf der Schulter. Ein bisschen dekorativ, sozusagen. Als Krishna und Balaram in ihre Todesarena hineintreten, hörte man plötzlich aus allen Himmelsrichtungen, also über der Arena, laut das Rufen von Jai! Jai! Gepriesen sei! Gepriesen sei! Es waren die Schar der Götter, die ausriefen, Krishna, Jai, Jai Shri Krishna, sag mal, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. Wie so in dem indischen Film, sagt ihr das, ne? Nun geworden, Jai Shri Krishna. Und auch die Leute in der Stadt, die Städtler, die auf den Plätzen saßen, drückten ihre tiefe Freude aus, Krishna endlich zu sehen. Und die Frage, die gestellt ist, wer könnte keine Liebe für Hari im Land der Liebe verspüren? Prabhupada kommentiert Krishnas Beliebtheit, als er in diese Arena trat. Krishna war damals ein Junge, aber alle Weisen brachten ihre respektvollen Segnungen dar. Auch die Halbgötter, also die Außerirdischen, würde man heute sagen, waren anwesend und begannen wunderschöne Gebete Krishna darzubringen. Und die Ladies und die Mädchen, die anwesend waren, drückten ihre Freude von allen Seiten der Arena aus, indem sie laut riefen, Jai Shri Krishna! Mit anderen Worten, niemand da konnte sich Krishna entziehen, denn Krishna ist so populär. Yes, Krishna wirkt sehr, sehr anziehend. Ich möchte hier jedoch eine Frage stellen. Warum ist denn die Hare Krishna Bewegung nicht sehr anziehend in der Welt? Die Bewegung Krishna. Es gibt zwei Gründe dafür, es gibt vielleicht vier oder fünf Gründe oder sechs Gründe, aber zwei Gründe, die ich herausstellen möchte. Prabhupada hat ja einmal gesagt, es ist die Aufgabe derjenigen, die das Krishna-Bewusstsein verbreiten, das auf anziehende Art und Weise zu tun, sodass die anziehenden Aspekte Krishnas jedem in die Augen fallen. Also es kann sein, dass die Prediger ihre Arbeit nicht ausreichend gut gemacht haben. Ich habe mich in Amerika bekehren lassen von einem kleinen Aufkleber auf eine CD. Das war eine CD von einem Krishnadas, einem Schüler des Nim Karoli Babas. Auf dem Aufkleber stand Krishnadas, der Meister des amerikanischen Yoga-Chant. Ich habe das gelesen und mich dann interessiert, wer ist denn der Krishnadas und ihn besucht. Krishnadas ist ein wohlgefeierter Mensch, ein lebenswürdiger Mensch, mit dem ich eigentlich spontan eine Sympathie hatte und ein langes Gespräch miteinander. Aber er glaubt nicht daran, dass Krishna ewig ist, denn Krishna ist nur eine Meditationsstütze, über die man dann ins unpersönliche Brahman hineingeht. Er ist also im klassischen Sinne ein Mayavadi. Ein sehr netter Mensch und das und wir haben uns umarmt und hat mir seine neue CD geschenkt und wir werden auch weiter Kontakt haben. Vielleicht ist er ja ein Devotee. Ich habe ihn aber beobachtet, wie er seine Konzerte aufgebaut hat. Da waren 350 Leute aus allen Gesellschaftsklassen versammelt in einer großen Kirche, saßen die ihr auf dem Boden und chanteten aus Leibeskräften und auch meditativ den heiligen Namen. So ist wichtig für die Devotees Krishnas, dass sie auf alle Fälle ihren Akt zusammenkriegen, sagt man in Englisch oder in guten Deutsch, Akt ist hier was anderes, sondern dass ihre Sache geregelt bekommen, sagt man in Norddeutsch. Also ein bisschen die Bewegung schon gestalten, sodass die Menschen tatsächlich durch die Devotis hindurch Krishnas anziehende Kraft verspüren. Ein zweiter Grund, warum vielleicht die Hare Krishna Bewegung noch nicht so populär ist, liegt daran, dass Krishna natürlich nur erleuchteten Menschen angenehm ist. Menschen, die sehr in Unwissenheit sind und vielleicht vom Schleier des Vergessens gedeckt sind, können an Krishna nicht das finden, was seine Devotis in ihm sehen. Krishna kann letztendlich nur durch ganz bestimmte Augen gesehen werden, durch Augen der Liebe. Ohne die Augen der Liebe zu haben, ist es nicht möglich, Krishna zu erkennen, so wie er ist. Aber sei es wie es will, unter den erleuchteten Persönlichkeiten ist Krishna sehr, sehr anziehend. Und deswegen ist sein Name eben auch Krishna, der Allanziehende. Selbst der Liebesgott, der alle in den Bann geschlagen hat in dieser Welt, außer ein paar Asketen, die aber auch in der Liebesgott sie angreifen würde, von ihrer Leiter herunterklettern würden. Selbst der Liebesgott muss zugeben, Krishna ist schöner als ich. Hare Krishna.